Wenn ich dir eine Frage stellen darf, ich werde heute ein paar Fragen stellen, wenn ich dir eine Frage stellen darf, gleich zu Beginn, lautet diese Frage: Was benötigst du in deinem Leben wirklich? Was brauchst du? Was ist etwas, was dich wirklich ausmacht, was essentiell ist für dich? Wenn du alles reduzieren müsstest, was würde von all dem letztlich übrig bleiben? Haltet mal diese Frage im Kopf, wir werden diese Frage noch öfter stellen und auch, denke ich, heute in unserem Text beantworten. Ein kurzer Rückblick zu Markus' Evangelium, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, in den ersten Kapiteln vom Markus' Evangelium werden auch sehr viele Fragen aufgeworfen, und zwar ganz speziell die Frage, wer denn dieser Jesus ist, der hier in die Welt gekommen ist. Die Frage findet sich dann, ihren Höhepunkt in Kapitel 8. Kapitel 8 ist ja genau das, die Mitte vom Markus-Evangelium, und dort beantworten die Jünger durch Jesus dann diese Frage. Jesus stellt seinen Jüngern nämlich diese Frage in Markus 8, 29, ihr könnt kurz zuhören: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Die Welt hat ihn abgelehnt, die Pharisäer und die Leiter Israels befanden ihn als einen Störenfried. Und Jesus fragte seine Jünger nach den ganzen Geschehnissen, von all den Wundern und all dem, was geschehen ist, fragte er sie: Für wen haltet ihr mich? Und was würden nun diese Jünger sagen? Wer ist denn Jesus? Diese Frage konnten sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich beantworten. Sie fragten sich diese Frage auch, wer denn dieser Jesus ist. Und dann, ganz glorreich, in Kapitel 8, Vers 29, genau in der Mitte des Evangeliums, diese Aussage, die Petrus trifft, stellvertretend für die ganzen Jünger: Du bist der Christus. Du bist der Christus. Das war die Antwort. Das ist das Zentrum der Aussage des Evangeliums. Das ist das Zentrum und die Mitte der Aussage, die auch Markus uns zeigen möchte. Du bist der Christus. Jesus ist der Christus. Heißt, er ist der Retter. Er ist der Messias, der versprochen wurde. Er ist das Zentrum der Wahrheit. Und diese Aussage führte dann zu einer nächsten Aussage von Jesus. Und das war sehr überraschend für seine Jünger. Hört kurz zu in Markus 8, 31. Und dann fing an, Jesus sie zu lehren, dass der Sohn des Menschen viel leiden müsse und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet und nach 3 Tagen wieder auferstehen müsse. Wie reagierten die Jünger? Wir wissen es bei Petrus. Er nahm Jesus zur Seite und sagte: Nein, nein, so läuft das nicht. Das kann nicht sein. Ja? Du bist ja der Messias, du bist gekommen, um uns zu retten, uns neu zu machen und uns die Nation wiederherzustellen. Aber das war nicht der Weg, den Gott gemacht hatte. Der Weg, den Gott für Jesus vorgesehen hatte, den kennen wir und den werden wir heute auch noch mal ein bisschen darüber hören. Der Plan, den die Dreieinigkeit vor der Grundlegung der Welt gelegt hat, war nicht der Plan von Menschen. Es war nicht der Plan, den Petrus und die anderen hatte. Gott hatte mit Jesus einen anderen Plan. Und unser Text heute, den wir anschauen werden, der setzt genau an diesem Punkt an. Der setzt an diesem Punkt an, wo wir Gottes Plan sehen. Einen Plan, der uns auf den Weg zu einer wahren Versöhnung bringt. Bis Kapitel 14 haben wir sehr viele Reden und sehr viel Lehre gehört. Jesus hat uns sehr viel erzählt. Wir hatten in den letzten Predigten sehr viel über die Endzeit gehört und wir hatten darüber gehört, was alles passieren wird. Jesus hat sehr viel erzählt. Nun, in Kapitel 14, was wir uns anschauen werden, ist Jesus mit dem Reden durch. Jetzt ist Schluss mit Reden. Jetzt ist sein Blick auf die kommende Versöhnung gerichtet. Eine Versöhnung, welche durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung stattgefunden hat. Und vielleicht fragst du dich, was ist denn das für eine Versöhnung? Versöhnung mit was und mit wem? Versöhnung zwischen Gott und den Menschen durch wahren Glauben. Jesus ist nämlich am Kreuz gestorben für deine und meine Sünden. Er hat am Kreuz für deine und meine Schuld bezahlt, damit du und ich sie nicht mehr tragen müssen. Und am 3. Tag ist er dann von den Toten auferstanden, damit du, der an ihn glaubst, eine feste Versicherung hat auf ewiges Leben. Wir haben diese Versicherung eben wegen dem Tod von dem Sohn Gottes und seiner Auferstehung. Und wenn dann er in uns lebt, haben wir diese feste Überzeugung, wir werden genauso eines Tages leben wie er, für alle Ewigkeiten. Also wir befinden uns hier in Markus 14 auf dem Weg zu dieser Versöhnung. Nun geschehen ganz viele Dinge in ganz kurzer Zeit, die genau zu diesen Momenten führen, zu Jesus am Kreuz und zu seiner Auferstehung nach 3 Tagen. Den Text, den wir uns heute aber anschauen werden, die ersten 11 Verse von Markus 14, sie stellen, bevor wir diese ganzen Aktionen sehen werden, diese ganzen Geschehnisse, die stellen noch eine weitere Frage, und zwar eine implizierte Frage. Um die Frage soll es heute gehen. Lass uns kurz den Text zusammen lesen, Markus 14, Verse 1 bis 11. Es war aber 2 Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote, und die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten konnten. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Und als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einer Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Nade, und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach, lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat mein Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Und da ging Judas Ischariot, einer von den 12, hin zu den obersten Priestern, um ihn an sie zu verraten. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten, und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Soweit der Text heute. Auf diesem Weg der Versöhnung, auf dem wir uns nun befinden, in Markus 14, stellt Gott allen Menschen folgende Frage. Und die werden wir heute im Text sehen und beantworten. Was ist letztlich das Wesentliche in eurem Leben? Was ist das Wesentliche? Was ist das Kostbare? Was letztendlich ist Jesus wert? Was ist dir Jesus wert? Und deswegen ist auch der Titel der Predigt heute, auf dem Weg der Versöhnung, das Wesentliche erkennen. Wir werden in der Vorbereitung auf dem Weg zum Kreuz 3 Wahrheiten erkennen müssen heute, die folgendermaßen lauten. Erstens, wir müssen erkennen, dass Gottes Plan den Menschenplan überschreibt. Das ist die erste Erkenntnis, die wir aus diesem Text gewinnen. Gottes Plan überschreibt den Menschenplan. Das sehen wir in den ersten 2 Versen. Dann der 2. Punkt, den wir uns anschauen werden und den wir erkennen müssen, ist, dass wahrer Glaube Jesus über alles schätzt. Wahrer Glaube schätzt Jesus über alles. Wahrer Glaube macht wirklich Jesus zu dem Wesentlichsten in dem Leben. Und das sind die Verse 3 bis 9. Und dann erkennen wir noch, dass wahrer Unglaube Jesus geringschätzt. Jesus geringschätzt. Das ist die Verse 10 bis 11. Und all diese Dinge, die hier geschehen, sind alle Teil von Gottes Plan für die Vorbereitung zum Kreuz. Und dennoch gibt uns hier Markus nochmal einen Moment, eine Frage, wo wir 2 Kontraste sehen oder Kontraste sehen zwischen unterschiedlichen Dingen. Die werden wir gleich im Folgenden sehen. Aber die Frage, die du und ich uns stellen müssen, ist auch wirklich, welchen Stellenwert hat Jesus denn in deinem und in meinem Leben? Und es ist interessant, dass Markus hier zu Beginn dieses letzten Weges von Jesus zum Kreuz diese Frage nochmal aufwirft. Wie viel ist Jesus denn dir wert? Lass uns also gleich zur ersten Wahrheit kommen. Erkenne, dass Gottes Plan den Menschenplan überschreibt. Schaut euch Vers 1 nochmal an, wir hatten es gerade gelesen. Es war aber 2 Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote. Und man könnte aus den ersten zwei Versen eine Predigt für sich machen, über die ganze Chronologie und auch den Zeitplan, den Gott hier gewählt hat. Aber wir werden jetzt nicht auf die ganzen Debatten eingehen, weil da gibt es ein paar Debatten, die dazu Buche stehen. Der Punkt, den hier Markus einfach machen möchte, ist deutlich. Wir sind kurz vor dem Passafest. Das Passafest selber erstreckte sich über zwei Tage nach jüdischer Zählweise. Die Juden zählten die Tage etwas anders als wir. Wir zählen unsere Tage ja von Mitternacht bis Mitternacht. Die Juden zählten von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Und wir lesen hier auch von dem Fest der ungesäuerten Brote. Das kam direkt nach dem Passafest. Es wurde traditionell so direkt nach dem Passafest gefeiert und das ging für 7 Tage. Das ist so der Festzeitplan, in dem wir uns befinden. Aber der Fokus, den wir heute hier haben, dass es wichtig zu wissen ist, ist, dass wegen dieser Feste sehr viele Leute in Jerusalem waren. Das ist die Information, die wir hier daraus finden. Wir wissen, dass diese beiden Feste Pilgerfeste waren. Das heißt, es war für den normalen, für den Durchschnitt religiösen Juden absolut normal, zu dieser Zeit nach Jerusalem zu kommen. Und deswegen war diese Stadt vollkommen überfüllt von Menschen. Und das ist die Szene, in der wir hier Markus finden, mit der Markus beginnt. Und wieso ist es wichtig, das zu wissen, dass diese Stadt so überfüllt ist mit religiösen Menschen, eine überfüllte und religiös angeheizte Stadt? Es ist wichtig zu wissen, weil wir dann im Folgenden das Dilemma der religiösen Leiter verstehen werden, zu dem wir jetzt gleich kommen. Schaut euch Verse 1 und 2 nochmal an. Und die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Hier kamen also die wichtigsten Männer, die religiösen Leiter von Israel zusammen, um einen definitiven Plan zu schmieden, und zwar gegen Jesus. Wir haben zu dieser Stelle zwei Parallelstellen, das ist in Matthäus 26 und in Johannes 12, auf die wir auch jetzt ein paar Mal eingehen werden. In der Parallelstelle, die uns Matthäus gibt, lesen wir noch ein bisschen mehr über diesen Plan, über dieses Treffen. Diese Gruppe von Menschen bestand laut Matthäus 26,3 aus den obersten Priestern, was wir hier auch gelesen haben, aus den Schriftgelehrten und auch noch aus den Ältesten des Volkes. Also es war wirklich die ganze Leiterschaft von Israel kam zusammen, um einen Plan gegen Jesus zu schmieden. Und sie trafen sich, laut Matthäus 26,3, im Hof des Hohepriesters des Kaiaphas. Nun zurück zu Markus 14. Hier erfahren wir noch ein bisschen mehr über diesen Plan, nämlich der Plan war, um Jesus zu töten. Nun jetzt überlegt euch nochmal, wer diese ganzen Leute sind. Es waren die Hohepriester, es war der oberste Priester, es waren die Schriftgelehrten, die Experten im Gesetz, es waren die Ältesten, es war Kaiaphas, der Hohepriester. Natürlich kannten die alle das 6. Gebot, oder? Und was ist das 6. Gebot? Du sollst nicht töten. Aber wir sehen hier deutlich, wie sehr sie sich selber und nicht wirklich Gott liebten. Sie waren bereit, das eins der deutlichsten Gebote zu überschreiten, alleine um ihre Macht und ihren Status zu behalten. Und das sollte alles mit List geschehen, haben wir gerade gelesen. Es sollte alles mit List geschehen, damit es niemand ihnen ankreiden könnte. Sie wollten einen Plan machen, damit Jesus von der Bühne verschwindet und sie die reinen Hände haben. Sie waren so, wir könnten sagen, die ersten Terroristen. Das einzige Problem, das sie hatten, ist, dass ihre Kundschaft, also die Menschen, sie wollten es nicht mit ihnen verscherzen. Sie hatten Angst, dass die Ermordung von Jesus zu einem großen Tumult führen würde. Und wir verstehen das jetzt, weil so viele Leute da waren und es war eine angeheizte religiöse Stimmung. Denn das Volk hielt wirklich viel von Jesus im Gegensatz zu den Leitern. Sie hielten nicht viel von Jesus. Sie schätzten ihn gering. Und wahrscheinlich würde dieser Tumult, wenn er stattfinden würde, das war auch ihre Angst, die Römer auf den Plan rufen, weil das war der Angst der Römer. Sie wollten keine Tumulte. Und dann wäre wahrscheinlich ihre Macht als Leiter von Israel auch gebrochen und somit musste das alles irgendwie im Geheimen geschehen. Nun, Keiner von den Schreibern, weder Matthäus noch Markus noch Johannes, gibt uns mehr Detail über diesen Plan, was sie eigentlich geplant hatten, wie das alles ablaufen sollte. Außer eines wissen wir, den Plan, den sie hegten, der ging nicht auf. Der eine Plan, der ging auf, dass Jesus sterben würde, aber den Plan, den sie hatten, war, dass er sterben würde nach den Festen, nach dem Fest. Sie wollten, dass ja kein Mensch das irgendwie mitbekommt, ja, dass dieses Volk nicht hinter ihnen her ist, dass die Massen das in Jerusalem nicht mitbekommen. Und wann ist Jesus gestorben? Genau in der Mitte von dem Fest, am Höhepunkt. Genau an dem Tag, zu dem Zeitpunkt, wo er nicht hätte sterben sollen nach ihrem Plan. Das ist nämlich genau am Passa, während die ganzen Lämmer geschlachtet wurden. Das Sinnbildlichste, was man jemals hätte machen können, um Gott zu opfern, genau an diesem Zeitpunkt stirbt Jesus. Das war nicht ihr Plan. Und das ist wichtig einfach zu sehen. Ist gleichzeitig aber auch wichtig, wir wollen die Antwort von Jesus nämlich selbst hören, wer ihn umgebracht hat, weil selbst das auch ist nicht ihr Plan gewesen. Johannes 10, Vers 18, hört kurz zu, Jesus erklärt uns das kurz vor der Auferstehung von Lazarus und er sagt, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Also was lernen wir daraus? Die Feinde von Jesus konnten planen, wie sie wollten. Sie konnten aber Gottes Plan nicht durchkreuzen. Die religiösen Führer hatten nicht das Leben von Jesus genommen. Er ist nicht gestorben an dem Zeitpunkt, den sie wollten. Er ist auch nicht gestorben, weil sie es wollten, sondern er ist gestorben, weil Gott es so wollte und weil Gott es so geplant hat. Die Römer haben Jesus nicht umgebracht. Jesus hat sein Leben selber gelassen. Nun, wenn wir uns auf dem Weg der Versöhnung befinden, wie wir hier in den nächsten Kapiteln sehen werden, dann müssen wir dieses Wesentliche erkennen, dass diese Dinge alle geschehen, weil Gott es so möchte und weil Gottes Hand über all diesen Dingen ist. Es ist kein Zufall, es ist nicht Menschen, die das machen, sondern es ist Gottes Plan. Gottes Plan überschreibt nämlich jeden menschlichen Plan, den es gibt. Das bedeutet auch, dass alles, was noch kommt, wirklich alleine durch Gottes Hand und zu Gottes Ehre ist. Wir sehen hier zu Beginn von unserem Abschnitt also die Unfähigkeit des Menschen, Gottes Plan durchkreuzen zu können. Gott hat die ganze Menschengeschichte bis zu diesem Zeitpunkt herangebracht, und das müsst ihr euch mal überlegen, bis zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus dann wirklich am Passa zu dem Zeitpunkt, als die Lämmer geschlachtet wurden, dann an diesem genauen Zeitpunkt stirbt. Alles wurde so orchestriert, dass genau das stattfinden würde, an genau diesem Moment. Das zeigt einfach, wie mächtig und wie souverän Gott alles in seinen Händen hält. Und wir sehen diesen Hinweis auch schon in dem Propheten Jesaja, in Jesaja 53 und Jesaja 56. Lies dir das vielleicht heute Mittag einmal durch, Jesaja 53 bis 56, um zu staunen, wie souverän Gott alles vorbereitet hat. Selbst in den Prophetien über den Messias, wie das alles passieren wird. Markus drückt uns nicht so deutlich aus, aber wir sehen es durch diesen Kontrast, den wir gerade gesehen haben. Wir sehen den Plan, den die Leiter haben gegen Jesus, und wir sehen, dass im Folgenden dieser Plan nicht so stattfindet, wie sie sich das gedacht hatten. Es ist für Markus und auch für Matthäus wichtig, das uns zu wissen, weil beide, der Schreiber, nennen uns das. Und wir sollen daraus lernen, dass wir die Größe Gottes erkennen. Wir sollen in Ehrfurcht letztlich vor ihm stehen, und nicht die Menschen fürchten, wie diese Leiter es taten. Und das ist nämlich das Dilemma aller Menschen. Wir fürchten meistens das Ansehen, unser eigenes Ansehen mehr. Und wir fürchten die Menschen um uns herum mehr, als wir Gott fürchten. Wenn wir jetzt nun weitergehen in Markus 14, dann kommen wir gleich zu Vers 3. Und da finden wir eine Geschichte, die ein wenig außerhalb von der Chronologie stattfindet, wie sie in Markus aufgeschrieben ist. Markus springt hier ein bisschen aus dem zeitlichen Rahmen und erklärt uns eine Begebenheit, die ein paar Tage vorher geschehen ist. Er macht es, damit wir einen weiteren Kontrast sehen können, nämlich zwischen wahren Glauben und derben Unglauben. Zwischen wahren Glauben und derben Unglauben. Und das ist, was wir auch in den nächsten Kapiteln immer wieder sehen werden, diesen Kontrast. Wahrer Glaube und derber Unglaube. Und das bringt uns dann zu unserem zweiten Punkt für heute. Auf dem Weg zur Versöhnung musst du zweitens erkennen, dass wahrer Glaube Jesus über alles wertschätzt. Schaut euch Vers 3 an. Und als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß. Stoppt mal da. Jesus kam einige Tage vor dem Passafest nach Bethanien. Genauer gesagt kam er vor dem Einzug nach Jerusalem, den triumphalen Einzug, der eine Woche vor dem Passa stattgefunden hatte. Da kam er nach Bethanien. Laut Johannes Kapitel 12, die Parallelstelle zu unserer Stelle hier, waren es genau 6 Tage vor dem Passa, als er nach Bethanien kam. Und Johannes musste es genau wissen, denn er war ja einer der Jünger, der mit dabei war. Genauso wie Matthäus. Jesus ist hier in unserer Geschichte in Kapitel 14, Vers 3, zurück in Markus, nun in einem Haus zum Essen eingeladen. Wer ist der Gastgeber? Was sehen wir hier in Vers 3? Der Gastgeber heißt Simon und er wird der Aussätzige genannt. Nun, wir wissen nicht genau, wer dieser Mann war, aber eines wissen wir, er war nicht mehr aussätzig. Woher wissen wir das? Weil Aussätzige keine Dinnerpartys machen. Kein Mensch würde da hinkommen. Ja, er würde auch sehr außerhalb der Gesellschaft stehen normalerweise. Dieser Mann steht mitten in der Gesellschaft, er hat ein Haus, er lädt Leute ein, die Leute kommen. Also er war nicht mehr aussätzig. Aber wieso dann dieser Titel? Es ist sehr wahrscheinlich, dass er geheilt wurde von seinem Aussatz, dass er mal ein Aussätziger war und es ist auch höchstwahrscheinlich, dass er von Jesus geheilt wurde, weil wie sonst sollte er denn von Aussatz geheilt werden? Das würde auch Sinn ergeben, dass dann nämlich dieser Simon Jesus zu sich zu einem Dinner einlädt und sich bei ihm zu bedanken und ihm dienen zu können. Und ich denke, dass dieser Simon wirklich dankbar war und auch wirklich gedemütigt wurde. Und wieso denke ich das? Es ist wirklich interessant, nämlich dass sein Name für alle Zeiten mit Aussatz zusammenhängt. Man wird ihn immer Simon den Aussätzigen nennen. Man kennt ihn als Simon den Aussätzigen und er hat sich nicht dagegen gewehrt. Vielleicht hat er sogar diesen Beinamen behalten, um als Zeugnis zu stehen für das, was Jesus in seinem Leben getan hat. Dieses große Wunder, was an ihm geschehen ist. Schaut doch nochmal den Text an. Wer war jetzt nun alles bei diesem Mahl dabei? Wir haben von Simon gelesen, er ist der Gastgeber. In Markus 14, Vers 4 lesen wir, dass es etliche waren, die da waren. Also es war nicht nur Jesus und Simon, sondern da waren auch noch andere dabei. Matthäus, in Matthäus 26, führt dann noch seine Jünger auf. Ja, wir lesen dort, als seine Jünger das sahen, wurden sie unwillig, was wir dann noch später sehen. Also seine Jünger waren auch mit dabei. Es war Simon, es war Jesus, es waren seine Jünger. Wenn wir dann die Geschichte bei Johannes lesen, dann bekommen wir noch ein deutlicheres Bild von diesem Abend und da dürft ihr kurz zuhören. In Johannes 12, Vers 2 bis 3 lesen wir, sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Und da nahm Maria und weiter geht's. Also wir haben noch weitere Leute, die in diesem Gastmahl mit involviert sind, Martha, Lazarus und Maria. Und diese drei kennen wir schon aus unseren früheren Geschichten. Wir kennen sie schon aus der Beziehung, die Jesus mit ihnen hatte. Wir kennen sie schon von der Auferstehung des Lazarus. Es sind Menschen, die Jesus sehr gut kennen. Es ist auch gut möglich, dass dieser Simon irgendwie eine Beziehung mit all diesen Leuten hatte, aber es wird uns nicht genau erklärt. Also diese Gästeliste bestand aus Jesus, Simon, Lazarus, Martha, Maria, den 12 Jüngern, mindestens 17 Personen. Und diese Verbindung ist wirklich hilfreich zu sehen, denn sie erklärt uns, was als nächstes geschieht, was wir in Markus Vers 3 lesen. Schaut euch nochmal Vers 3 an. Da kam eine Frau mit dem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter kostbarer Nade, Und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es auf sein Haupt. Wer war diese Frau? Wir haben es ja gerade in Markus gelesen. Maria. Maria war das. Ist die Schwester von Lazarus und Martha. Und was sie nun hier tut, ist wirklich von immenser Bedeutung. Sie salbte nämlich Jesus vor seinem Tod zum Begräbnis. Ihr wisst vielleicht noch, dass man damals Leute, wenn sie gestorben sind, gesalbt hatte. Ihr könnt euch vielleicht noch an Lazarus erinnern. Man salbte ihn und trotzdem stank er. Ja, weil Menschen, wenn sie verwesen, riechen einfach nicht gut. Deswegen hat man sie gesalbt mit Salböl. Und genau das macht Maria hier mit Jesus als ein Zeichen für das, was noch kommen wird. Nun, wenn man das zuerst liest, denkt man, nur vielleicht hat sie das ja irgendwie einfach aus Liebe gemacht, hat einfach das Beste, was sie hatte, ihm gegeben. Und es war zufälligerweise auch dann die Begräbnissalbung, die ja vorsteht, weil Jesus bald sterben wird. Ich denke, dass sie das mit voller Absicht machte. Ich denke, sie machte das, weil sie wusste, dass Jesus sterben wird und dass er auferstehen wird. Und das war ihr Zeichen von der Anbetung, alles das Beste für ihn zu geben. Und das finden wir darin, wenn wir ein bisschen was über Maria herausfinden. Hört mal kurz zu. Wer war denn Maria? Vielleicht kennt ihr auch sie noch und ihre Schwester Martha. Martha war die Macherin in dieser kleinen Familie. Sie war die Macherin. Als Jesus zum ersten Mal in ihr Haus kam, da zerriss sich Martha vor lauter Dienen förmlich. Und ihre Schwester Maria, die hörte Predigten. Hört mal kurz zu, Lukas 10, 39 bis 40. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Sie setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du denn dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Aber Maria war nicht faul. In jedem anderen Umstand wäre das Faulheit gewesen, ja, nicht mitzuhelfen und einfach da zu sitzen und zuzuhören. Aber Jesus erklärt es Martha folgendermaßen dann in die Verse danach. Jesus aber antwortete und sprach ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber tut Not. Maria aber hatte das gute Teil erwählt und das soll ihr nicht genommen werden. Was tat Maria? Maria saß zu Jesu Füßen, weil sie ihn so liebte, dass sie keinen einzigen Zentimeter von ihm weichen wollte. Und jedes einzelne Wort, was er sagte, wollte sie aufsaugen, um zu hören, was er zu sagen hatte. Martha liebte Jesus auch, aber ihre Liebe musste noch wachsen und ihre Liebe drückte sich am Anfang durch ihr beschäftigtes Wesen heraus und verpasste dabei einiges über Jesus. Und das ist, was Jesus ihr beibringen wollte. Martha wollte ihr zeigen, das, was du tust, ist gut, aber du musst etwas Besseres tun, das ist nämlich mir zuzuhören, wenn ich da bin. Nun, wieso dieser kleine Ausflug? Das ist wichtig, um den Charakter von dieser Frau zu verstehen hier, die in diese Geschichte hier hineinkommt und diese Tat vollbringt. Denn sie wusste, dass Jesus sterben und auferstehen würde. Und ich kann das sagen, weil diese beiden Schwestern, Martha und Maria, sehr viel über Auferstehung herausfanden in ihrem Leben. Ja, wir wissen das durch ihren Bruder Lazarus, der zum Leben wieder auferweckt wurde. Und noch bevor das geschah, bevor Lazarus auferweckt wurde, bezeugte nämlich Martha schon, die ja in dieser kleinen Familienkonstellation eher die Macherin war und es nicht unbedingt immer zugehört hatte, aber sie wusste schon von dem, was kommen wird. Johannes 11, Vers 24 und 27 lesen wir davon, wo Martha zu Jesus spricht und er sagt, ich weiß, dass Lazarus auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Und Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Wieder so eine Aussage wie in Kapitel 8 schon. Du bist der Christus, der Sohn Gottes, der kommen wird. Marias Liebe und Hingabe zu Jesus brachte sie also dazu, ihn vor seinem Leidensweg nun zu salben mit diesem Öl, was eigentlich für ein Begräbnis da ist, aus Liebe und als Zeichen dafür, was kommen wird. Schau dir jetzt hier nochmal Vers 3 an von Markus 14. Und Markus macht hier etwas über diese Salbung deutlich, was Matthäus auch aufschreibt. Und Matthäus, vielleicht nebenbei, der wusste ein bisschen was über teure Dinge. Ja? Er war ja jemand, der sehr viel Geld hatte. Schaut euch nochmal Vers 3 an von Kapitel 14. Und sie salbte ihn mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Nade. Matthäus und Markus verwenden viel Zeit darauf, um uns zu erklären, wie kostbar dieses Salböl war. Parfüm oder ähnliche Dinge, Geruchsteile, die in Fläschchen verteilt wurden, waren zur damaligen Zeit auch normal. Aber es gab, wie heute halt auch, Dinge, die sehr teuer waren. Und diese Narde, von der hier die Rede ist, ist ein indisches Gewürz. Das war nicht allgemein zugänglich in der damaligen Zeit. Es war ein sehr teures Gewürz. Heute übrigens wird das auch noch für Parfüm verwendet. Kostbare Narde. Wie kostbar war denn das Ganze? Nun, Markus erklärt das uns in Kapitel 14, Verse 4 bis 5. Schaut euch die Verse 4 bis 5 an. Hier sehen wir erst die Reaktion von den Gästen und dann sehen wir etwas über die Kosten von diesem Salböl. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selber und sprachen, wozu ist denn diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Also die Kosten für dieses Salböl, was Maria hier verwendete, waren 300 Denare. Nun muss man wissen, dass ein Denar höchstwahrscheinlich ein Tageslohn war. Es ist eine Währungseinheit, es war ein Tageslohn für einen normalen Tagelöhner. Und die meisten Quellen beziffern das auch so. Das heißt, 300 Denare sind ungefähr ein Jahresgehalt. Ja, das wäre ungefähr ein Jahresgehalt. Ich weiß nicht, wie viel ihr verdient, aber wenn ihr das ein bisschen umrechnet, dann könnt ihr das so in eurem Kopf denken. Das ist was, wie teuer dieses Salböl damals war. Das ist schon sehr, sehr, sehr kostbar. Eine gewaltige Summe. Und schau dir nochmal Vers 3 an. Da kam eine Frau mit dem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Nade. Und was tat sie? Sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es auf sein Haupt. Maria nahm nicht wie gewöhnlich den Pfropfen von dieser Flasche, um ein bisschen auf ihn zu sprenkeln, um es ihn irgendwie besser riechen zu lassen, sondern sie nahm dieses Fläschchen, zerbrach es und goss das Ganze über Jesus. Das ist wirklich überschwänglich. Weil was ist mit dem ganzen Salböl danach? Es ist weg. Es ist nicht mehr da. Es ist alles verbraucht. Die Flasche ist kaputt. Das ist ein Anzeichen davon, wie überschwänglich die Liebe Marias gegenüber Jesus war. Ihre Aktion war ein Anzeichen von echter und hingegebener Anbetung, denn sie wusste, das ist alles, was ich möchte, mein Allerbestes für Jesus geben, denn bald wird er in das Grab gehen und wieder auferstehen. Sie dachte nicht an das verlorene Geld, sie dachte auch nicht an die Etikette, die sie als Frau hier in dieser ganzen Gesellschaft hätte haben müssen. Johannes gibt uns da noch ein paar Informationen darüber, wie leidenschaftlich diese Liebe zu Jesus war. In Johannes 12, Vers 3, hört kurz zu. Da nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nadensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Also dieses Gießen über Jesus blieb nicht nur an seinem Kopf. Und ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass damals, wenn man beim Essen saß, saß man nicht auf Stühlen wie heute, sondern man lehnte sich eher an die Seite an. Das heißt, diese ganze Aktion lief über ihn rüber und sie blieb nicht nur am Kopf, sondern sie salbte seine Füße und das auch noch mit ihren Haaren. Aha, noch mehr Etikettenbruch. Füße waschen, das war nur eine Arbeit für Sklaven, für die Niedrigsten. Und das Haar einer Frau ist ihre Ehre, auch damals schon gewesen. Die Absurdität von diesem Moment ist nur übertroffen durch den Moment, wo Jesus selber vor seine Jünger niederkniet und ihre Füße wäscht. Aber Maria ist das Ganze egal, ob das absurd ist. Ihr ist es egal, ob das Etikette bricht. Sie liebt Jesus leidenschaftlich mit allem, was sie hat. Und dann schreibt Johannes noch, man hätte es fast weglassen können, das Haus wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Das verstehen wir ja. Wir riechen manchmal schon ziemlich streng, wenn wir einen Spritzer zu viel von unserem Parfüm verwendet haben. Und hier wurde diese ganze Flasche auf Jesus ausgekippt. Könnt ihr euch vorstellen, wie dieser Geruch beißend durch das ganze Haus gezogen ist. Aber wieso erklärt uns Johannes das noch? Das ist ja eigentlich selbstverständlich, aber er nennt es. Und wieso nennt er das? Es ist gar nicht so unwichtig, das zu sehen, denn das ist eine Vorschau, nicht nur in Worten für das, was kommen wird. Denn alle Menschen wissen, dass dieses Öl für das Salben verwendet wird. Das heißt, jetzt hören sie nicht nur von Jesus, was er gleich sagen wird, sondern sie riechen es auch noch. Schaut euch mal Verse 8 bis 9 an. Dort drückt Jesus es deutlich aus. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was sie getan hat zu ihrem Gedenken. Sie konnten also jetzt nicht nur von dem bevorstehenden Begräbnis hören, was Jesus auch schon vorher mehrmals angedeutet hat, sondern sie konnten es nun auch riechen. Ja, das ist immer der beste Unterricht, wenn man viele Sinne mit einbezieht. Und jetzt durften sie auch als ihren Geruchssinn mit einbeziehen in diese Lehre, dass Jesus sterben werden wird. Und Jesus hob diese Tat, wie wir gerade nochmal gelesen haben, von dieser Frau auf einen sehr hohen Sockel. Aber wieso ist es so wichtig, was sie getan hat? Wieso tut Jesus das? Was sollen wir hier denn sehen? Was ist denn so wichtig an dieser Stelle, an diesem Punkt, wo wir kurz vor dem Kreuz stehen, dass Jesus so diese Tat nach oben hebt? Ich denke, es hat wirklich etwas damit zu tun, was wir schon bei Maria selber gesehen haben. Ihr Glaube war nicht nur rein intellektuell, obwohl das auch war. Ihr Glaube war echt und er war lebendig. Sie schätzte Jesus über alles in dieser Welt. Ihr Ansehen war ihr egal. Das Bankkonto, das war ihr egal. Ihr Wert lag alleine in Jesus. Die Schätze dieser Welt, alles egal. Gegenüber Jesus verblasste alles in ihrer Welt. Er war das allerhöchste Gut. Er war das Größte und das Höchste für sie auszuleben. Wenn ich nur mal mein kleines Leben anschaue und das vergleiche mit dem, wie Maria hier Jesus liebt, dann bin ich beschämt. Es gibt sehr viele Momente in meinem Leben, die ich anschaue, wo ich merke, dass ich die Dinge dieser Welt höher schätze oder dass ich sie sehr hoch schätze. Nicht mit Absicht gegen Jesus, aber ich merke es. Und vielleicht geht es dir ja genauso. Wir gehen oft an die Dinge des Herrn heran wie an ein Geschäft. Ja, wir haben Punkte abzuhaken. Das, was mal früher pure Freude war, ist nun langsam Pflicht geworden und vielleicht auch nur reine Pflicht. Und wir gehen dann, unsere Freude liegt dann darin, diese Pflicht zu erfüllen, aber nicht mehr an der Sache an sich. Diese Stelle fordert mich heraus und ich hoffe, sie fordert auch dich heraus. Diese Leidenschaft dieser Frau zu sehen, der alles egal war, außer Jesus alleine. Es beschämt mich, weil ich oft Gleichgültigkeit in meinem Leben sehe, wenn ich an das denke, was ich in Christus habe. Zum Glück nicht immer, Gott sei Dank nicht immer, aber ich habe es, diese Momente. Und wir alle haben das und wir alle sehen das, dass wenn wir uns die Frage stellen, was ist denn wirklich wichtig in unserem Leben? Und vielleicht gerade in dieser heutigen Zeit, in der uns viele Sachen genommen werden, da finden wir heraus, was wichtig ist in unserem Leben, nämlich über die Dinge, über die wir uns ständig beschweren. Das sind die Dinge, die uns wichtig sind. Jesus ist in der Tat viel mehr wert als alles Materielle in dieser Welt. Mehr wert als jeder Status und Ansehen. Mehr wert als jede Beziehung, die es gibt. Mein Wert soll in seinem Wert zu finden sein. Wenn ich Jesus so liebe, wie Maria ihn hier liebt, dann benötige ich keine Bestätigung von irgendeinem Menschen oder irgendwelchen Dingen in dieser Welt. Dann ist es mir egal, welche Arbeit ich habe. Dann ist es mir egal, ob ich der Top-Dog, der CEO bin oder ob ich der Toilettenputzer bin. Dann ist es mir auch egal, ob mich Menschen wirklich lieben, so wie ich möchte. Sondern ich bin von Jesus erfüllt, vollkommen in ihm. Und oft genug sind uns diese Dinge aber nicht egal. weil eben unsere Liebe zu Jesus nicht das Volle und Wesentliche ist in unserem Leben. Und das ist ein wichtiger Aspekt, den wir verstehen müssen, auf dem Weg zur Versöhnung, auf dem Jesus sich befindet. Hier findet sich nicht nur beispielhafter Glaube, wie wir bei Maria sehen, sondern wir sehen auch ganz viele anderen Glauben als Warnung uns gegenüber. Und das sehen wir in unserem letzten Punkt hier. Der wahre Unglaube schätzt Jesus gering. Wahrer Unglaube schätzt Jesus gering. Verse 10 bis 11. Wie schon gesagt, Markus arbeitet hier mit wirklich vielen und harten Kontrasten auf dem Weg zum Kreuz. Und den stärksten Kontrast, den sehen wir nun in den nächsten zwei Versen. Wir haben schon den Kontrast gesehen von Plan der Menschen und Gottes Plan. Gottes Plan trumpft den Plan der Menschen. Wir haben gerade Maria gesehen und ihren beispielhaften, leidenschaftliche Liebe Jesu gegenüber. Nun sehen wir einen weiteren Kontrast. Als Maria sich nun für Jesus so verausgabt, kommt ihre Liebe für Jesus nicht bei allen gut an. Schaut euch nochmal Verse 4 und 5 an. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist denn diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Siehst du, was hier passiert? Was denkst du denn, würden die Personen die Frage, die hier sich beschweren, die Frage nach dem Wert Jesus, was würden sie denn antworten? Was ist denn Jesus ihnen wert? Wie wertvoll ist er denn in ihrem Leben? Nun, vielleicht könnte man auf den ersten Blick diesen Einwand von ihnen ja irgendwie nachvollziehen, ja? Weil es ist ja was Tolles, wenn man Armen etwas geben kann. Und in der Tatsache hätte man dieses Öl für sehr teure, ein ganzes Jahresgehalt verkaufen können, und man hätte sehr viele Leute, die Not gelitten, die Not leiden und die sie alle kannten, unterstützen können mit dem Geld. War das nicht ein gerechtfertigter Einwand? Das hört sich doch richtig gut an. Weil wir wissen ja auch, was Jakobus sagt in Jakobus 1, 27, eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sie von der Welt unbefleckt zu bewahren. Natürlich ist es wichtig, für die da zu sein, die Not leiden und auch Geld für sie zu geben. Aber in Matthäus 25 spricht Jesus auch davon, dass man denen helfen soll, die Hilfe benötigen. Aber was hier in Markus passiert, ist nicht aus reinen Motiven geschehen. Das sehen wir gleich. Zuerst sehen wir hier die Antwort von Jesus auf ihren Einwand. Schaut euch Vers 6 bis 7 an. Jesus aber sprach: Lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit bei euch. Diese Antwort, die Jesus hier gab, erinnert uns an die Antwort, die Jesus Martha gab, als sie sich über Maria beschwerte. Und er sagt hier, so, wenn ich da bin, ist das Wichtigste in deinem Leben ich. Das Wichtigste in deinem Leben bin ich. Die Armen könnt ihr immer da sein und für sie sollt ihr auch da sein, aber nicht jetzt in diesem Moment. Das Problem war nämlich hier ein anderes. Und hört gut zu, Johannes gibt uns da einen Einblick. Johannes 12, Vers 4 bis 5. Da spricht Judas, Simons Sohn, vielleicht war das der Sohn von dem Simon, dem Aussätzigen, der Ischariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet: Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Aha, wer ist derjenige, der sich hier beschwert hat? Es war Judas Ischariot. Vielleicht haben die anderen das auch gedacht, aber Judas war derjenige, der sich geäußert hat. Und in diesem Fall ist es sogar Petrus mal zuvor gekommen und das passiert nicht oft. So wichtig war es für Judas. In Johannes 12, Vers 6 lesen wir weiter und hört zu. Das sagte er aber nicht, und das ist ein Kommentar, den Johannes gibt über das, was hier Judas gesagt hat. Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Siehst du den krassen Kontrast? Wir haben hier in dieser Geschichte zur gleichen Zeit zwei Menschen, die sehr unterschiedlich auf die Gegenwart von Jesus reagieren. Wir sehen Maria, die ein ganzes Jahresgehalt aus dem Fenster schmeißt, um Jesus zu salben und es für alle offensichtlich zu machen, dass er bald sterben wird. Und das war ihre Anbetung. Und sie hat alles, was sie hatte, da hingeworfen in diesen Korb. Und Judas, der sah sein Geld flöten. Das hätte ja ich alles haben können. Das wäre doch mir irgendwie wichtig gewesen. Die Armen natürlich. Nein, ihm ging es um sich selber. Sein Leben drehte sich nicht um die Herrlichkeit und die Größe in Jesus. Seine Zufriedenheit war nicht da zu finden. Seine Zufriedenheit war in sich selbst und in den Dingen der Welt und vor allem dem Geld dieser Welt. Das ist der krasse Kontrast, den Markus hier aufzeigt. Und es ist echt interessant, in der Schrift lesen wir sehr wenig über Judas. Vor allem hören wir ihn selten. Aber wenn wir ihn hören, dreht es sich um das Geld. Ja, Judas liebte auch, aber er liebte Jesus nicht so sehr, wie er das Geld liebte und die Dinge dieser Welt liebte. Sein Wert war woanders. Was wir dann in den letzten Versen von unserem Abschnitt lesen, ist dann die logische Konsequenz von einem Herzen, welches sich immer weiter von Christus wegbewegt hat. In diesen ganzen Jahren, in denen er bei ihm war, hat er doch das Wesentliche nicht in Christus gefunden, sondern sein Wesentliches war in den Dingen dieser Welt. Schaut euch jetzt nun die letzten Verse an, Markus 14, 10 bis 11. Da ging Judas Ischariot, einer von den Zwölfen, hin zu den obersten Priestern, um ihn an sie zu verraten. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten und sprachen und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte eine gute Gelegenheit, um Jesus zu verraten. Judas Ischariot, einer der Zwölfen. Er ging hin, um Jesus verraten zu lassen oder um Jesus zu verraten. Er war offensichtlich nicht sein Schatz. Und die Feinde, die wir aus Vers 1 schon kennen, für die war das natürlich, die freuten sich natürlich super über diese Gelegenheit. Jetzt hatten sie sogar einen Insider in der ganzen Sache. Sie dachten, sie hatten nun letztlich auch die Oberhand hier gewonnen. Aber hast du es in Vers 11 gelesen? Schau dir den Vers nochmal an. Judas wollte durch diesen Verrat auch noch etwas rausbekommen. Er wollte Geld verdienen damit. Er hat ihn nicht einfach nur verraten, weil er gesagt hat, das ist mir jetzt genug. Ja, das, was er hier macht, ist einfach zu viel. Er schmeißt zu viel Geld aus dem Fenster raus. Ja, das kann nicht mehr sein. Der muss einfach weg. Nein, Judas war so geldverliebt, dass er sogar für diesen Verrat Geld verlangte. In Markus lesen wir es nicht so deutlich, aber Matthäus macht es uns deutlich. Matthäus 26, 14 bis 15, die Parallelstelle, hört kurz zu. Da ging einer der Zwölf, namen Judas Ischariot, hin zu den obersten Priestern und sprach, was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn verrate? Er hat einen Deal mit ihnen gemacht. Er hat gesagt, ich habe Informationen, die ihr haben wollt. Was ist es euch wert? Was ist es euch denn wert? Und dann lesen wir Matthäus 26 diese erstaunlichen Worte. Und sie setzten ihm 30 Silberlinge fest. Das ist auch gigantisch alleine. Und da könnten wir lange Zeit darüber sprechen, über erfüllte Prophetien. Weil das hat Gott schon in den Propheten vorhergesagt. Speziell in Zacharia. Auch hierüber gibt es natürlich einige Meinungen, wie viel diese 30 Silberlinge wert waren. Und das ist noch eine Sache, die wir uns anschauen wollen. Wie viel waren denn diese 30 Silberlinge wert? Was würdet ihr schätzen? War es viel oder war es wenig? Darüber gibt es auch eine Debatte, ob das viel oder wenig war. Aber wir haben in der Schrift einige von diesen Prophetien, die diese 30 Silberlinge vorhersagen, die uns zeigen, dass das eigentlich gar nicht so viel war. Zum Beispiel in Zacharia 11, Vers 12 bis 13, der wir jetzt nicht lesen werden, aber das könnt ihr vielleicht zu Hause lesen. Zacharia 11, 12 bis 13, lesen wir, dass das der Preis ist, den der Prophet bekommt. Und Gott sagt dann zu dem Propheten, das ist eine Geringschätzung von deinem Wert, schmeiß dieses Geld zurück in den Tempel. Also es war auf jeden Fall keine Million. Ja, Judas ist hier nicht Millionär geworden durch diesen Verrat. Sogar im Gegenteil. Es gibt sogar andere Referenzen, die zeigen, dass diese 30 Silberlinge, das war der Standardpreis für einen unnützen Sklaven. Wenn man einen unnützen Sklaven kaufen wollte, das war so der Preis, der unterste Preis für einen Sklaven, der Einstiegspreis für einen Sklaven, 30 Silberlinge. Der Gegensatz hier wird noch deutlicher. Wie viel hat Maria verloren in ihrer Anbetung? Ein ganzes Jahresgehalt? Das war ziemlich viel, ja. Das, was Judas hier bekam, war ungefähr nur ein Drittel von dem, was Maria verloren hat durch ihre Anbetung. Diese 30 Silberlinge waren wahrscheinlich, ein Silberling war höchstwahrscheinlich 4 Denare wert. Also ein Denar haben wir ja gelesen, haben wir gerade gehört, ist ein Tageslohn. Das heißt, 4 mal 30 sind wie viele Tage? 120 Tage. Das ist ungefähr ein Drittel von dem, was Maria verloren hat, hat er bekommen, um Jesus wie ein Sklaven zu verkaufen und zu verraten. Dieses wenige Geld war es Judas wert, um das höchste Gut in dieser Welt zu verraten und zu verkaufen. Maria, sie schätzte Jesus Wert aufs Unermessliche, dass es ihr vollkommen egal war, was sie gegeben hat. Sie wollte ihm einfach nur anbeten und dienen. Und das ist, was ein wahrer Anbeter mit Jesus macht. Für einen wahren Anbeter ist Jesus das Wesentlichste in dieser Welt. Es gibt nichts Kostbareres. Es ist mit keinem Geld zu bezahlen, mit keinem anderen vergleichbar, um in Jesus zu sein, in seiner Beziehung zu sein, mit ihm Zeit zu verbringen, von ihm zu hören, ihn zu lieben, ihm zu dienen. Die Kosten der Nachfolge für Jesus sind hoch. Für Maria waren es hier mindestens ein Jahrgehalt, ja, wenn wir es an Kosten alleine nehmen. Aber es kostet dich natürlich noch viel mehr. Es kostet dich dein Ansehen, es kostet dich dein Königreich, es kostet dich deine Selbstliebe, deinen egoistischen Willen, dein Verlangen nach Anerkennung, deine Aufmerksamkeit, dein Stolz, deine Liebe zu weltlichen Gütern und deine Liebe zu Geld, dein Verlangen, sich alles um sich selber drehen zu lassen. Das musst du alles aufgeben, wenn du Christus nachfolgst. Das nimmt Gott dir alles weg, wenn du in Heiligkeit wächst. Ist es das wert? Ist Jesus dir das wert, alles das aufzugeben? Deine Welt, deine Verlangen, deine Ideen? Oder hängst du noch so sehr an diesen Dingen fest, dass du irgendwie beides haben möchtest? Ja, ich möchte Vergebung für alle Ewigkeiten, aber ich möchte auch noch meinen Weg. Dein Wille geschehe und mein Reich komme. Nein. Wenn wir Christus nachfolgen, dann ist es dein Wille geschehe und dein Reich komme. Im Universum eines wahren Gläubigen, wie wir es bei Maria gesehen haben, ist Jesus die Sonne und alles andere herum sind die Trabanten, die sich um diese eine Sonne drehen. Er ist das Zentralgestirn, nicht du. Für einen wahren Glauben ist Jesus das Zentralgestirn, nicht ich und meine Vorstellungen und wie die Dinge laufen sollten in meinem Leben. Nicht meine Wünsche, nicht meine Erhoffnungen. Und die Frage, die jetzt nun übrig bleibt für dich heute, ist: Erkennst du, dass Jesus wirklich das Wesentlichste in deinem Leben ist? Ist das wirklich das Wesentlichste in deinem Leben? Ist dein Glaube so brennend und so fokussiert auf ihn, wie es bei Maria auch war? Wir werden diese Gruppen von Menschen immer wieder sehen, diese Kontraste, jetzt auf dem Weg zum Kreuz hin und darüber hinaus und auch hier in unserer Gemeinde. Und die Frage ist, auf welchem Weg bist du hier? Wisst ihr, wie ihr das herausfindet? Ihr seht es durch euer Handeln im Leben. Ihr seht es darüber, was euch wirklich wichtig ist. Ihr seht es in dem, wo eure Prioritäten liegen, wo euer Fokus liegt, wo eure Worte hingehen, über die Dinge, über die ihr in eurem Herzen Worte verliert. Das, was ihr bewegt in euren Gedanken, das, was ihr am Ende dann auch tut mit eurer Zeit, das sind die Dinge, die euch wirklich wichtig sind. Und wie viel Platz hat da Jesus? Wie viel Wert ist er in eurem Leben? Ich wünsche mir für dich und für mich, dass Jesus so extrem wertvoll wird, dass wir immer mehr in Heiligung wachsen und lernen, diese Dinge der Welt, die uns sonst so wichtig sind, unser eigenes Königreich, unsere eigenen Gedanken loszulassen und einfach ihm zu folgen. Das wünsche ich mir für uns alle. Es gibt ein Lied. Ich habe leider keine gute deutsche Übersetzung gefunden, deswegen habe ich es jetzt einfach mal so übersetzt. Aber das ist nicht zum Singen übersetzt worden, sondern einfach nur, damit wir den Inhalt des Liedes kennen. Es geht folgendermaßen. Wenn mein Tag nun bald beginnt. Wenn mein Tag nun bald beginnt. Wenn mein Tag nun bald beginnt, gib mir Jesus. Und dann kommt der Refrain, der immer wieder kommt, deswegen ist ein Refrain. Gib mir Jesus, behalte du die ganze Welt, aber gib du mir Jesus. Der zweite Vers, wenn ich auch mal einsam bin, wenn ich auch mal einsam bin, wenn ich auch mal einsam bin, gib mir Jesus. Und dann der Refrain, gib mir Jesus. Behalte die ganze Welt, aber gib mir Jesus. Der dritte Vers. Und wenn ich dann mal sterben muss, und wenn ich dann mal sterben muss, wenn ich dann mal sterben muss, was? Gib mir Jesus. Gib mir Jesus, gib mir Jesus. Behalte du die ganze Welt, aber gib mir Jesus. Macht das deinen Wunsch auch aus? Oder was kannst du hinter diesem Wunsch, gib mir, was kommt dann? Was sind deine Gebete, gib mir? Was brauche ich so sehr? Was verlange ich so sehr in meinem Leben? Gib mir Jesus, das soll unser Gebet sein, oder? Das ist das Einzige, was wirklich wesentlich in unserem Leben sein kann. Und das ist die Frage, die uns Christus in diesem Text stellt, die uns Markus deutlich macht und die wir in den nächsten Kapiteln sehen werden, wenn wir uns immer weiter und immer schneller zum Kreuz bewegen. Was ist dir Jesus wert? Lass es dieses Gebet sein. Jesus alleine, nichts weiter brauche ich. Lass uns noch beten. Lieber Gott, Vater im Himmel, Herr, wir möchten Buße tun, Herr. Wir möchten, dass du uns hilfst zu sehen, Herr, wie oft unsere Liebe in den Dingen dieser Welt sind. Herr, die Liebe für uns selbst und für unsere eigenen Wege. Hilf uns, Herr, zu sehen, wie sehr groß, wie groß und wie mächtig und unermesslich dein Wert wirklich ist. Und hilf uns, Herr, dass unser ganzes Leben, unsere Augen und alles, was wir tun, darauf fixiert ist. Und dass unser ständiges Gebet an jedem Punkt in unserem Leben der ist, dass wir alleine nur dich wollen. Wir wollen nur dich. Wir wollen unseren ganzen Wert und unsere ganze Wertvorstellung, unser alles, was wir in dieser Welt haben wollen, Herr, wollen wir in dir erfüllt sehen. Herr, bitte zeig du deine Größe. Hilf, Herr, dass wir in unserem Herzen dich wirklich mehr und mehr anbeten, dass wir lernen, die Dinge dieser Welt loszulassen und sie lose in unserer Hand zu halten. Hilf uns, Herr, dass die Umstände uns nicht regieren, dass unsere Emotionen uns nicht leiten, sondern dass sie uns immer auf dich hinweisen, dass unser Herzen auf dich ausgerichtet ist, dass unsere Augen auf dich ausgerichtet sind. Dass wenn wir in den nächsten Versen und in den nächsten Kapiteln lesen, dass du ans Kreuz gehst, Herr, dass wir dich darin sehen. Und nicht uns. Dass du nicht ein Hilfs- und Notprogramm für unser Leben bist, Herr, damit wir eine bessere Version von uns werden, sondern damit wir deine Herrlichkeit und deine Größe lieben und erkennen und diese Welt hinaustragen. Herr, lass uns vollkommen erfüllt sein von dir. Das wollen wir dich bitten, Herr. Und gleichzeitig wahre Buße tun über die Dinge, wo wir festhalten an unseren Dingen, an unserem Leben, an unserem Weg. Lass es alles, Herr, zu deiner Ehre sein. Amen.